Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Thomas Rachel, christdemokratischer Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Düren. Ich gehöre seit 10 Jahren dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an und bin der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreis von CDU und CSU und habe die Ehre und die Freude und die Herausforderung, in dieser Parlamentsperiode für die Bundesregierung als Beauftragter für die weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu arbeiten.
Vielen Dank, Herr Rachel, dass ich für den Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung heute mit Ihnen über das spannende Thema der Religionsfreiheit und der Weltanschauungsfreiheit sprechen darf. Wir haben den Podcast auch mit Ihren beiden Vorgängern im Amt aufgenommen. Das Amt gibt es jetzt seit 3 Legislaturperioden. Der 3. Bericht liegt schon vor. Der 4. ist noch in Arbeit. Sie sind bereits in der 9. Legislaturperiode. Wieso ist das Thema Religionsfreiheit für Sie überhaupt relevant?
Es ist ein zentrales Thema, weil es um ein herausragendes Menschenrecht geht, nämlich das Menschenrecht, seine Religion und seinen Glauben praktizieren zu dürfen. Ein Menschenrecht, das für über 80% der Weltbevölkerung ein ganz besonderes Menschenrecht ist, weil es etwas mit ihrer Identität zu tun hat. Die Menschen stehen morgens mit Gott auf und gehen abends mit Gott schlafen und der eigene Glauben prägt ihre Identität, ihr Handeln, ihr Leben in den Familien und weit darüber hinaus. Und insofern ist die Frage der Religionsfreiheit, wenn wir eine werteorientierte Politik machen, die den Menschen in den Blick nimmt, natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Aber auch darüber hinaus, denn wenn wir uns Staaten anschauen, in denen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit nicht gewährleistet wird, dann sind das leider gerade die Länder, die ganz schnell dann auch die Gewissensfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit in Frage stellen. Und insofern ist die Religionsfreiheit auch ein Gradmesser für den Freiheitsgrad einer Gesellschaft oder eines Staates.
Das Amt ist jetzt in der aktuellen 21. Wahlperiode in das Auswärtige Amt gewechselt. Das war vorher in den beiden Wahlperioden zuvor im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Was ist der Hintergrund für diesen Wechsel in das Auswärtige Amt?
Die Koalition hat sich entschieden und auch Bundeskanzler Friedrich Merz, die Aufgabe, das Amt des Religions- und Weltanschauungsfreiheitsbeauftragten in das Auswärtige Amt zu geben. Dort ist jetzt auch mein Büro, um sichtbar zu machen, dass das Thema Religionsfreiheit von globaler Bedeutung ist. Insofern macht es auch Sinn, dass das Außenministerium sich um dieses Thema mit einer neuen Schwerpunktsetzung kümmert. Und das Thema Religionsfreiheit bekommt jetzt auch eine größere Sichtbarkeit, die über das Thema der Entwicklungszusammenarbeit eben auch weit hinausreicht.
Nun hat Deutschland in den meisten Ländern Auslandsvertretungen, diplomatische Vertretungen, die auch Länderberichte erstellen. Liefert das Auswärtige Amt Ihrer Ansicht nach sehr viel zusätzliche Expertise aus den verschiedenen Ländern, die in den aktuellen Berichten auch benannt werden? Oder gibt es da noch Nachholbedarf? Muss da mehr Qualifizierung noch stattfinden, um auf diese religiösen Verwerfungen, die es in vielen Ländern gibt, beispielsweise Blasphemiegesetze und so weiter, um dann auch intensiver von Berlin aus drauf schauen zu können?
Wir müssen zunächst einmal feststellen, dass in den Zeiten der Ampelregierung von Außenministerin Baerbock, von den Grünen, das Thema Religion im Außenministerium vollkommen beiseite geschafft worden ist. Das Referat, was sich mit dem Thema befasst hat, ist abgeschafft worden. Die Mitarbeiter haben die Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. Sie selber hat das Friedenskreuz in Münster angesichts einer internationalen Konferenz vom Tisch genommen und aus dem Raum geräumt. Unabhängig jetzt von ihrer Person, zu der ich gar nichts sagen möchte, halte ich das für eine politisch falsche Entscheidung, weil es ist wichtig, dass gerade auch das Außenministerium sich darum kümmert, Expertise zu entwickeln über die verschiedenen Konflikte in der Welt, nicht in allen Konflikten, aber in vielen gibt es auch religiöse Bezüge, Meistens sind sie nicht die einzige Ursache. Sie können, Religion kann auch friedensfördernde Wirkung haben, aber diese Dimension vollkommen auszuklammern, ist ein Riesenfehler. Und auch die Tatsache, dass in der Ampelregierung die Beziehungen zu wichtigen religiösen Akteuren, wie zum Beispiel zum Vatikan, überhaupt nicht gepflegt worden sind, keine Gespräche auf Ministerebene geführt worden sind, ist ein großer Fehler. Und ich werde dazu beitragen, mit meinen Möglichkeiten, dass die Dimension von Religion in der Außenpolitik mitgedacht wird und auch das Thema Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit im praktischen Tun des Außenministeriums das notwendige Gewicht bekommt.
Sie gehören dem Deutschen Bundestag seit 1994 an und die Christdemokratie in Deutschland hat sich in den Jahrzehnten davor, in den 70er, 80er Jahren, schon sehr stark für Christen eingesetzt, beispielsweise in der Türkei. Das heißt, die Thematik der Christenverfolgung war schon immer ein großes Thema, auch in der deutschen Politik. Wie nehmen Sie das aus der heutigen Perspektive wahr? Ist das Christentum in verschiedenen Regionen nach wie vor sehr bedroht oder hat sich da etwas zum Guten verändert?
Wir müssen leider wahrnehmen, dass die Religionsfreiheit für ganz, ganz viele Christinnen und Christen in der Welt nicht gewährleistet ist, dass sie in Ländern leben, in denen Christen unterdrückt werden, administrativ oder in den Freiheitsrechten oder dass sogar Christinnen und Christen ins Gefängnis kommen. Beispielsweise in China, wo Uiguren, Tibeter religiös unterdrückt werden, aber auch Christen ins Gefängnis kommen. Vor einigen Wochen gab es eine konzertierte Verhaftungsaktion in 6 Provinzen in China, wo Vertreter, Pastoren der evangelischen Zionskirchen, die nur in Hauskirchen, also zu Hause ihren Gottesdienst pflegen, verhaftet worden sind, willkürlich, weil sie ihrem Glauben praktizieren und nachgehen und ins Gefängnis gesteckt worden. Und ihnen drohen jahrelange Gefängnisstrafen. Das schreit zum Himmel, darauf aufmerksam zu machen, dass wir das nicht akzeptieren, das ist ein wichtiges Anliegen von mir. Ich habe beispielsweise mit der Tochter eines der verhafteten Pastoren gesprochen. Man kann sich vorstellen, was diese Verhaftung für die Familie unmittelbar, aber auch für die Christinnen und Christen in den Gemeinden und auch in dem Land insgesamt auslöst, weil sie natürlich alle in großer Sorge und auch Angst sind, dass dies weitergeht.
Besonders schlimme Nachrichten erhalten wir seit ungefähr 2-3 Monaten aus Iran, wo nicht nur die Christen, sondern auch die Baha'i, eine Gemeinschaft, die im Iran entstanden ist, massiv unter Druck gesetzt werden, verfolgt werden. Viele sind auch ins Ausland geflohen, auch nach Deutschland geflohen. Bringt Ihr Amt Möglichkeiten mit sich, dass Sie besonders auf dieses Schicksal der im Iran verfolgten religiösen Minderheiten aufmerksam machen können?
Versuche natürlich auf alle Religionsgruppen aufmerksam zu machen, die unterdrückt werden. Selbstverständlich auch im Iran, aber auch in anderen Ländern. Um beim Beispiel Iran zu bleiben, bin natürlich in großer Sorge, weil wir eine Jahre- und Jahrzehntelange Unterdrückung beispielsweise, Sie haben es genannt, der Baha'i im Iran haben. Sie können quasi sagen, dass die Baha'i im Iran von der Geburt bis zur Bahre unterdrückt werden im Iran, dass sie massive Einschränkungen im beruflichen Leben haben, aber bis zur Frage von Friedhöfen wohl unterdrückt werden. Ich war in Ägypten. Auch in Ägypten sind die Baha'i nicht als Religion anerkannt, werden diskriminiert, haben auch dort die große Schwierigkeit, dass sie keine Friedhöfe in ausreichender Zahl haben, um ihre Verstorbenen angemessen entsprechend ihrer religiösen Überzeugung beerdigen zu können. Das ist alarmierend und kann auf keinen Fall akzeptiert werden. Im Iran sehen wir darüber hinaus, dass Christinnen und Christen und auch andere religiöse Minderheiten in Iran unterdrückt werden, das seit Jahren, Jahrzehnten von den Mullah-Regimen. Und meine große Sorge ist, dass bei dem jetzt öffentlich im Mittelpunkt stehenden Krieger mit dem Iran das Schicksal der verschiedenen religiösen Gruppen aus dem Blick gerät. Das darf nicht passieren und wir dürfen es auch auf keinen Fall zulassen, dass diese Vertreter der Baha'i-Religion oder auch Christinnen und Christen von dem Mullah-Regime für die kriegerische Auseinandersetzung vermeintlich in Verantwortung gebracht werden. Denn dafür sind sie nicht verantwortlich. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die in ihren Familien eine Glaubensüberzeugung haben, sie leben wollen. und sie dürfen auf keinen Fall unterdrückt werden. Im Iran sehen wir im Übrigen, dass auch Menschen, die beispielsweise Muslim waren, aber sich entscheiden, die Religion zu wechseln oder gewechselt haben, massivst unter Druck gekommen sind, richtig existenziell gefährdet sind. Und das ist auf gar keinen Fall akzeptabel. Gerade der Religionswechsel ist eine Nagelprobe für jeden Staat und im Übrigen auch für jede Gesellschaft, wie ernst sie es mit Menschenrechten und natürlich auch mit dem Menschenrecht auf Religionsfreiheit nimmt.
Wenn wir diese enorme Unterdrückung von religiösen Minderheiten, aber auch von Christen weltweit angucken, welche menschenrechtlichen oder menschenrechtspolitischen Instrumente gibt es überhaupt, um dagegen vorzugehen?
Ich will zunächst aufmerksam machen, die Frage, ob wir uns für Menschen, die in ihrer Religionsfreiheit unterdrückt werden, einsetzen, kann letztlich nicht davon abhängig sein, ob es eine kleine Gruppe, eine mittlere oder eine große Gruppe ist, weil wir haben es hier nach Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf die sich die Völkergemeinschaft verständigt haben, mit einem individuellen Menschenrecht zu tun. Das heißt, der einzelne Mensch, Mann oder Frau, haben das Recht, ihre Religion zu leben, sie zu praktizieren, öffentlich und privat, die Religion zu wechseln oder auch gar keine Religion zu verfolgen. Das ist unabhängig davon, ob es eine große oder eine kleine Gruppe ist. Wenn wir eine, wofür ich eintrete, eine werteorientierte Außenpolitik machen, die natürlich auch geostrategische Gesichtspunkte mit im Blick hat, aber beides eben gedanklich miteinander verbindet und letztlich sind es auch zwei Seiten einer Medaille, weil natürlich auch geostrategische Themen eine Rolle spielen können, um Wertethemen und auch Menschenrechte anzusprechen, dann ist es wichtig, dass wir in den Botschaften, bei den Gesprächen aus der Regierung, ob Minister, Staatssekretäre, aber auch aus dem Parlament, das Thema der Menschenrechte und der Religionsfreiheit an unsere Gesprächspartner in den Regierungen, in den Parlamenten anderer Länder, aber auch in der Zivilgesellschaft klar adressieren. Und ich war vor kurzem beim UN-Menschenrechtsrat in Genf, habe dort die deutsche Position in der Vollversammlung dieses UN-Menschenrechtsrates vertreten. Durch unseren Beitrag, unsere klare Position für die einzelnen Menschen, stößt auf Unterstützung und auch auf Widerspruch. Und zwar mit Ländern, die in ihrem eigenen Herkunfts- und Herrschaftsbereich Religionsfreiheit unterdrücken. Also man muss in diese auch internationalen Foren hineingehen und die Länder zwingen sich mit den völkerrechtlich garantierten Grundrechten auseinanderzusetzen.
Sie haben das schon angesprochen, dass es nicht nur Unterstützung gibt, wenn Sie im Menschenrechtsrat sprechen, sondern auch Widerrede. Gibt es aus Ihrer Perspektive überhaupt so etwas wie, sagen wir mal, Entwicklungsprozessen zum Positiven, dass man sagen kann, gut, auch in den Ländern, wo wir seit Jahrzehnten oder traditionell eine Unterdrückung von religiösen Gruppen haben, da brechen Dinge auf. Dieser Dialog, den wir mit diesen Staaten auf Augenhöhe führen und mit religiösen Vertretern führen, der trägt dazu bei, dass die Toleranz auch in diesen Ländern zunehmend, dass Religionsfreiheit auch sich in diesen Ländern positiv entwickeln. Gibt es aus Ihrer Perspektive da vielleicht auch ermutigende Entwicklungen in dem einen oder anderen Land zumindest?
Also die Entwicklung ist nicht eindimensional. Es gibt sowohl Entwicklungen in Ländern, die positiv sind, aber es gibt auch viele, die negativ sind. Generell, wenn ich abstrahieren darf, kann man sagen, die Länder, die sich für einen demokratischeren Weg, für eine liberalere Gesellschaft, eine rechtsstaatliche Ordnung, die also auch am Völkerrecht orientiert ist, einsetzen und sie Stück für Stück in ihren Ländern ermöglichen. In den Ländern haben wir eine positive Entwicklung bei den Menschenrechten und auch beim zentralen Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Aber leider ist die Welt, in der wir uns im Moment im Jahr 2026 befinden, eine deutlich andere. Die Welt ist in Weltunordnung. Wir sehen, dass es immer mehr autoritäre Staaten gibt, die Stärke der Macht, der eigenen Macht auf Kosten der Rechte anderer Länder und Menschen durchsetzen und die Stärke des Rechts zunehmend unter Druck kommt. Die Zahl der autoritären Staaten, der Diktaturen nimmt weltweit zu und das sind auch Länder, die die Menschenrechte und die Religions- und die Weltanschauungsfreiheit in ihren Ländern oftmals brutalst unterdrücken. Und insofern sind wir leider in einer Zeit, die ganz besonders herausgefordert. Zumal wir sehen, dass autoritäre Diktaturen, die keine Rücksicht auf einzelne Menschen nehmen, zunehmend vernetzt interagieren, also zusammenarbeiten. Sie sehen das beim dem imperialistischen Krieg führenden Russland mit Iran, das die eigene Bevölkerung zu Zehntausenden abschlachtet. Sie konnten es bei der Nichtanerkennung der Wahl in Venezuela durch Maduro erleben. Sie können es in Nordkorea erleben. Sie sehen es in China, wo gegen Religionsfreiheit verstoßen wird. Diese Länder agieren sehr miteinander verbündelt. Und es wird Zeit, dass die demokratischen Länder und die Länder, die an einem Fortbestand des Völkerrechts ein Interesse haben, selber viel stärker gemeinsam agieren. Das Ziel muss sein, dass wir dem Völkerrecht, auf das sich die Völkergemeinschaft nach den schrecklichen Weltkriegen verständigt hatte, wieder Geltung verschaffen.
Jetzt gab es ja bei der Bildung der Regierung Diskussionen darüber, welche Beauftragtenposten abgeschafft werden können, welche erhalten bleiben sollen. Und der Beauftragtenposten ist ja nicht in Frage gestellt worden. Warum würden Sie sagen, ist das jetzt unter Ihrer Führung erneut so unumstritten? Weshalb ist der Bundesregierung klar, dass wir diesen Beauftragtenposten brauchen?
Also auf der einen Seite sehe ich breite Unterstützung im Parlament bei den demokratischen Parteien, weil sie sich der Bedeutung der Menschenrechte und des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit bewusst sind. Die Koalition hat auch genauso entschieden, die jetzige Regierungskoalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz. Es geht in dem Fall auch nicht um die Frage, was ist jetzt aus deutscher Sicht unmittelbar wichtig oder nicht wichtig, sondern es geht um die Frage, dass die vielen, vielen Menschen, die in der Welt in ihrem persönlichen Recht ihre Religion leben zu können oder ihre Weltanschauung vertreten zu können, massivst eingeschränkt sind oder deswegen sogar im Gefängnis landen, dass die Unterstützung bekommen und dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland mit seiner sehr wohl auch vorhandenen Bedeutung, politisch, wirtschaftlich, seine internationale Vernetzung geprägt durch einen liberalen, demokratischen Rechtsstaat, ein Verständnis, das Völkerrecht unterstützt, sich bei diesem Thema ganz besonders mit einbringt, ist, glaube ich, naheliegend. Die Unterstützung wird nicht durch die Diktaturen kommen, die kann nur aus den Demokratien erwachsen. Und wir wissen aus der eigenen Geschichte, einer totalitären Geschichte, wir haben zwei Diktaturen in Deutschland gehabt, mit schrecklichen Folgen, mit einer moralischen Katastrophe, mit der Nichtanerkennung des Rechts des einzelnen Menschen, der Aberkennung der Würde eines jeden Menschen und dem Veränderungsprozess, der letztlich in den Gestapo-Gefängnissen im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, wo Eugen Gerstenmaier und andere gesagt haben, wir müssen den Mensch mit seiner unantastbaren Würde als Ebenbild Gottes in den Mittelpunkt stellen und alles Trennende beiseite schieben und die Menschenwürde an den Anfang stellen. Und so ist durch die Mütter und Väter des Grundgesetzes dieser Gedanke, die Menschenwürde ist unantastbar, zum Artikel 1 unserer Verfassung geworden. Und daraus ableitend und auch aus der Präambel, die uns ja verpflichtet, in Verantwortung vor Gott und den Menschen dem Frieden in der Welt zu dienen. Zum Frieden gehört auch der Frieden in den Gesellschaften und dazu gehört natürlich auch der Respekt vor religiösen Auffassungen, soweit sie nicht in den Freiheitsbereich anderer eingreifen.
Sie haben die deutsche Erfahrung mit zwei Diktaturen angesprochen. In beiden Diktaturen haben wir sehr namhafte Kirchenvertreter gehabt, die sich für die Freiheit, für die friedliche Revolution und gegen den NS-Terror eingesetzt haben in der deutschen Vergangenheit, in der deutschen Geschichte. Jetzt erleben wir es beim genannten Iran, dass dort eine klerikale Diktatur sämtliche Freiheitsrechte negiert, dass der imperialistische Krieg Russlands, den Sie angesprochen haben, dass der von der russisch-orthodoxen Kirche massiv unterstützt und mitgetragen wird. In vielen anderen Ländern werden autoritäre Strömungen, über die Sie auch gesprochen haben, auch von den religiösen Kreisen besonders stark unterstützt. gibt es doch aus Ihrer Perspektive Hoffnung, was Sie vorhin angedeutet haben, dass Religion auch einen Beitrag zum Frieden, zur Verständigung leisten kann? Oder müssen wir im Moment sagen, okay, diese autoritäre Welle, die wird tatsächlich auch so stark von religiösen Kräften mitgestützt, es gibt so wenig Gegenwind aus religiösen Gemeinschaften in den betroffenen Ländern, die diese autoritären Umbrüche erleben, dass man da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken muss, wo die Kräfte bleiben, die wir eigentlich fördern wollen, die sich für Religionsfreiheit und Menschenrechte einsetzen?
Zunächst, glaube ich, ist es notwendig und richtig, dass wir differenzieren und erkennen, dass Religion sehr wohl eine friedensfördernde und zusammenführende Rolle spielt und auch spielen kann, aber dass es Situationen gibt, dass Religion missbraucht wird, extrem verzerrt wird. Und mit beiden, glaube ich, müssen wir uns auseinandersetzen. Das Zweite Vatikanische Konzil der Katholiken hat ja erstmalig verbindlich die Religionsfreiheit als ganz Besonderes herausgehoben. Und Papst Leo XIV. Hat erst kürzlich im Zuge der Vorstellung des Religionsfreiheitsberichts der Stiftung Kirche in Not unterstrichen, dass Religionsfreiheit auch deshalb so wichtig ist, weil Religionsfreiheit erst den Raum schafft, wo Menschen ihr eigenes Gewissen prüfen können und dem Gewissen Raum gegeben wird. Ich glaube, das ist ein sehr zentraler und kluger Gedanke, den der Papst hier geäußert hat. Die positive Wirkung von Religion und Kirche kann man beispielsweise daran sehen, dass Papst Leo XIV. Mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus, dem Führer der orthodoxen Welt, bei anlässlich des Konzils von Nicea, 1700 Jahre Erinnerung, Ende letzten Jahres in Istanbul, im Rahmen der gemeinsamen Liturgie und der Veranstaltung eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht haben, wo sich beide dagegen ausgesprochen haben, dass der Bezug auf Gott und auf den Glauben missbraucht wird, um damit Gewalt gegen andere zu legitimieren. Ich finde, sicherlich auch aus Erfahrung von eigenen Erfahrungen in früheren Jahrhunderten, eine ganz zentrale, den Frieden und die Notwendigkeit der Friedensförderung auch für die Religion unterstreichende Aussagen beider Kirchenführer. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Kirill den völkerrechtswidrigen, revisionistischen, imperialistischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, gegen die Menschen in der Ukraine als, ich zitiere, Heiligen Krieg, Zitat Ende, bezeichnet und damit legitimiert hat. Das ist ein klarer Verstoß auch gegen die 10 Gebote und es ist ein Missbrauch von Religion, um sinnlose, völkerrechtswidrige Gewalt zu legitimieren. Oder schauen Sie nach Nigeria. In Nigeria sehen wir, dass der Islam von extremistischen Gruppen wie dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat, und der Boko Haram missbraucht wird, um Mordtaten, Entführungen von Schulkindern, von Gruppen, von Gemeindeglieden, Anschläge zu legitimieren. Anschläge übrigens, die sich sowohl gegen Christinnen und Christen in Nigeria wenden, die zu Tode kommen, wie auch gegenüber Muslimen im Norden, vor allem Nigerias, die eben dieser extremistischen, spalterischen, hasserfüllten Ideologie von Boko Haram und ISIS nicht folgen. Insofern muss man die Dinge genau anschauen, differenziert und dann auch zu einer differenzierten, aber auch klaren Antwort kommen.
Vielen Dank. Angesprochen ist der vierte Bericht noch in Arbeit. Die Legislaturperiode ist aber schon angelaufen. Welche Projekte, welche Schwerpunktthemen möchten Sie jetzt in den nächsten 3 Jahren noch sich vornehmen?
Die zentrale Aufgabe liegt, glaube ich, darin, dass wir im eigenen Land, aber auch darüber hinaus, die Aufmerksamkeit auf das wichtige Menschenrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit richten, an dem eben viele andere Menschenrechte ebenfalls hängen und dafür auch eine öffentliche Unterstützung schaffen. Leider nimmt die Anzahl der Länder, in denen es Unterdrückung für Religionsgemeinschaften oder deren Gläubigen gibt, zu. Die sind sehr unterschiedlich. Meine ersten Auslandsreisen nach Ägypten beispielsweise geführt, wo wir Unterdrückung der Baha'i haben, Verstöße gegen die Religionsfreiheit gegenüber den Orthodoxen, den griechisch-orthodoxen Christen haben mit Einschränkungen beispielsweise im ältesten christlichen, dauerhaft genutzten Kloster der Welt, dem Katharinenkloster auf dem Sinai. Ich bin in der Türkei gewesen. Hier gibt es sowohl für die Alawiten, die rund 20% der Bevölkerung ausmachten, wie auch gegenüber den Christen, ob griechisch-orthodox, syrisch-orthodox, armenisch-orthodox, massive Einschränkungen. Sie sind rechtlich nicht anerkannt als Religionsgemeinschaften mit im türkischen Recht entsprechenden negativen Konsequenzen. Die Hochschule, die theologische Hochschule Halki, in der der Priesternachwuchs seit Jahrhunderten ausgebildet wurde, der griechischen Orthodoxie, ist seit den 70er Jahren vom türkischen Staat geschlossen. Sie muss dringend wieder eröffnet werden. Es ist selbstverständlich Teil einer Religionsfreiheit, dass man den eigenen Priesternachwuchs ausbilden kann. Und wer das verhindert, der verhindert auch die Religionsfreiheit in diesem Lande.
Es gibt ja auch andere Staaten, die ähnliche Aufgaben wahrnehmen, also auch die Religionsfreiheit in anderen Ländern beobachten. Die Amerikaner machen das für fast jedes Land. Und auch Deutschland immer wieder beobachtet und in Ihren Berichten erwähnt. Mit welchen Staaten ist für Sie in Ihrem Amt die Zusammenarbeit besonders gewinnbringend? Und die Erfahrung, der Erfahrungsaustausch? Ja.
Also gewinnbringend ist ja selbstverständlich mit allen, für die das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit wichtig ist. Und es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die sich im Bereich engagieren. Die haben die Amerikaner genannt, aber man könnte die Österreicher nennen, die Tschechen könnte man nennen und ich könnte jetzt in der Welt weit herumgehen. Ich arbeite in der Artikel 18 Alliance mit entweder Sonderbotschaftern oder Religionsfreiheitsbeauftragten anderer nationalen Regierungen zusammen. Aber ich darf an der Stelle auch meine intensiven Zusammenarbeit mit der Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen Nazila Ghani ansprechen, die eben in einer Verantwortung als Sonderbeauftragte der UN Thema Religionsfreiheit Aufmerksamkeit und Gewicht verschafft und auch hier die Zusammenarbeit zwischen mir als Vertreter der deutschen Regierung und der UN-Sonderberichterstatterin ist hilfreich und die Vernetzung stärkt den Einsatz, der ansonsten nur singulär stattfinden würde.
Es gibt ja auch in Deutschland sehr unterschiedliche Perspektiven, das Thema. Und im Bundestag erlebt man das oder auch in verschiedenen Ausschüssen Thema aufgebracht wird, dass die Kritik an der Unterdrückung der Christen weltweit, vor allem im Nahen Osten, sehr stark fokussiert wird auf eine pauschale Kritik an Muslimen und dem Islam. Vor allem auch nicht nur in Deutschland, sondern in verschiedenen Ländern, auch ein Thema rechtspopulistischer Kräfte. Wie müssen wir in Deutschland damit umgehen, um aus einer konstruktiv gemeinten Kritik an Christenverfolgung nicht den Dialog mit dem Islam sozusagen zu beeinträchtigen, sondern die Muslime als Partner beim Thema Kampf um Religionsfreiheit zu engagieren?
Jeder und als recht jede politische Gruppe, die das Thema Religionsfreiheit auch für eine bestimmte Gruppe letztlich zum parteipolitischen Nutzen und missbraucht oder gar die eine Religionsgruppe gegen die andere aufhetzen will, ist eine Gefahr für das friedliche Miteinander. Bei uns in Deutschland wie auch in der Welt insgesamt. Ausgangspunkt meiner Überlegungen als Religionsfreiheits- und Weltanschauungsfreiheitsbeauftragter der Bundesregierung ist, dass wir nach Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte jedem Menschen das Recht ausdrücklich zuerkennen, seine Religion im privaten wie im öffentlichen leben zu können, praktizieren zu können oder es darauf zu verzichten oder sie wechseln zu können. Und insofern werde ich allen widersprechen, die eine Religion gegen die andere aufhetzen wollen, die Hass säen, die entzweien und im Übrigen auch durch Formate des interreligiösen Dialogs dazu beitragen, indem wir daran mitwirken, dass Verständnis, Wissen und Verständnis über verschiedene Religionen insgesamt stattfinden können. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich war beispielsweise in Ägypten auch in der Al-Azhar-Universität und der entsprechenden theologischen Einrichtung, habe mit dem Grand Imam gesprochen, der eine hohe theologische Autorität nicht nur in Ägypten, sondern für die Sunniten weltweit ist. Und wir waren uns sehr einig darüber, welche wichtige Aufgabe auch die Vertreter der Religionen haben, die gemeinsamen zentralen, letztlich menschenrechtlichen Elemente herauszuarbeiten und den respektvollen Austausch auch zwischen Religionen zu ermöglichen. Er hat selber zusammen mit Papst Franziskus eine gemeinsame Erklärung erarbeitet und auch veröffentlicht, wo eben die führende Stimme der Sunniten mit dem katholischen Papst, damals Franziskus, sich für den respektvollen Umgang miteinander ausgesprochen haben. Das sind wichtige Beiträge dazu, dass wir zu einem friedlichen Miteinander in dieser Gesellschaft und dieser Welt kommen können.
Sehr geehrter Herr Rachel, das war angesichts der Tatsache, dass wir den Podcast in der Karwoche veröffentlichen möchten, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir heute mit dem Podcast bei Ihnen sein durften.
Sehr gerne.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.